Guten Morgen. Also ich sehe schon, ihr geht jetzt interessanten Lobpreiszeiten entgegen. Und mal gucken, ob ich in ein paar Jahren dann nochmal vorbeikomme, wenn der Lobpreis hier 4 Stunden geht und 3 Lieder. Und eigentlich finde ich das ja lustig, ne? Also ich mag das eigentlich viel lieber, wenn man irgendwie das eine Lied dann ewig lang singt, als dann, bei uns ist so eher die Kultur, dass man dann, wenn man so einen Lobpreisabend hat, dass man 45 Lieder singt. Und dass entsprechend die Bands auch immer nur am Rödeln sind und da solche dicke Liedermappen durcharbeiten müssen, um das draufzukriegen. Aber eigentlich ist das ja viel entspannter für alle, wenn man bloß 3 Lieder hat für 4 Stunden. Also, ey, und ich dachte gerade, wahrscheinlich haben sich schon viele Leute gesagt, aber ich glaube, dass du auch was Prophetisches irgendwie so da drin hast und dass das auch noch mehr fließen wird. Also das war eigentlich ziemlich offensichtlich für mich. Ist das schon so? Oder merkst du das? Dass also wirklich was von Gott kommt und du auch in so einem Flow bist da? Ja, Halleluja. Das hat man gerade nicht so gemerkt beim Singen. Okay, das war ein Witz natürlich. Super, ich brauche jetzt hier noch ein paar Sachen eben ab und dann und ich auch mal doch einen noch bleibenderen Eindruck bei euch hinterlasse. Ja, also meine Frau und ich, wir freuen uns auch sehr, hier ein Wochenende in Gau-Algesheim verbringen zu dürfen, gedurft zu haben. Ich spreche noch nicht so lange Deutsch, erst seit 36 Jahren und Deutsch ist ja eine schwere Sprache, da braucht man so ein bisschen. Und der Hauptgrund dafür ist, wir kommen aus Remscheid und kein Mensch kennt Remscheid. Ich weiß nicht warum, aber ich bin, ja du natürlich, klar, du kommst ja auch aus der Gegend. Du auch, okay. Also mir kam das so vor, als ob ich an diesem Wochenende dauernd gefragt worden bin, wo Remscheid eigentlich liegt und keiner kennt die Stadt, obwohl sie immerhin 130.000 Einwohner hat, ne? Also was ja mehr ist als euer ganzer Landkreis hier zusammen. Und eigentlich ist das auch komisch, denn Remscheid hält einen traurigen Rekord. Wir sind nämlich die 2. niederschlagreichste Stadt in Deutschland. Und das heißt, wenn man irgendwie mal aus dem Regen raus will, dann muss man auch nach Gau-Algesheim kommen. Und es ist, bei uns gibt es immer dieses Sprichwort, dass Sommer, wenn Sommer wird, das merkst du daran, dass der Regen warm wird. Und Winter merkst du halt daran, dass der Regen weiß wird. Und das sind so die Jahreszeiten in Remscheid. Aber ich habe jetzt, möchte über eine Geschichte predigen, die sich in einer sehr niederschlagarmen Gegend zugetragen hat, in der es auch meistens warm war. Purer Zufall, dass ich die Bibelstelle gerade gefunden habe. Ich habe so nach Kapitelüberschriften gesucht, geguckt und da war die Überschrift war so seltsam, dass ich nicht da mit der Geschichte in Verbindung gebracht habe. Sie heißt nämlich der dankbare Samariter. Aber das passt ja auch so ein bisschen, weil ja auch so ein Dankbarkeitsfest heute ist mit Obst und Gemüse, nämlich Erntedank. Lukas 17, ab Vers 11. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Die blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die anderen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, Jesus war ja viel unterwegs, ne? Der ist überall rumgereist, hat meistens große Menschenmengen gezogen, war bekannt wie ein bunter Hund, sagt man bei uns in der Gegend. Ich weiß nicht, ob es das Sprichwort hier auch gibt, aber er war auf jeden Fall super berühmt und überall sammeln sich Menschenmengen, wenn er gepredigt hat. Es ist viel Übernatürliches passiert. So die Gottesdienste, die Jesus gehalten hat, die waren auf jeden Fall nie langweilig, sondern es ging immer irgendetwas ab. Manche Leute, die dämonische Probleme hatten, haben die Augen auf links gedreht und fingen an zu schreien und Jesus hat die dann befreit und andere Leute wurden geheilt und wenig Essen ist in viel Essen vermehrt worden und so. Sein Ruf hat sich ganz schnell überall verbreitet und Jesus war die Berühmtheit überhaupt in dieser Gegend. Ich weiß nicht, ob es eine Tagespresse gegeben hat, vielleicht irgendwie so eine Art Nachrichtenzirkulationssystem, aber auf jeden Fall hatten alle Leute von Jesus gehört. Jeder wusste, da ist so ein Wunderonkel unterwegs. Die wenigsten haben verstanden, wer Jesus wirklich ist, nämlich der Messias und Gottes Sohn. Aber alle wussten auf jeden Fall, dass es spannende Veranstaltungen sind, wenn Jesus kommt, und hatten davon gehört, dass Jesus heilen kann. Und jetzt kommt Jesus also in diese Stadt und von Ferne sehen ihn 10 Aussätzige und sie wittern die Chance ihres Lebens, endlich diese fiese Krankheit Lepra loszuwerden. Und sie rufen ihn von Ferne an und gehen also noch nicht mal irgendwie an ihn ran und rufen einfach nur: Jesus, Sohn Gottes, komm doch bitte, mach uns rein, heil uns davon, weil sie wissen, das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die sie überhaupt haben, in ihrem Leben clean zu werden, also rein zu werden. Und Aussatz ist eine fürchterliche Krankheit, das gibt es zum Glück bei uns nicht mehr, aber vielleicht war mal jemand von euch in anderen Ländern, wo es noch Lepra gibt, und es ist also wirklich schlimm. Es ist eine Krankheit, die hoch ansteckend ist. Die Erreger bleiben bis zu einer halben Stunde aktiv in der Luft. Das heißt also, wenn du ein Zimmer betrittst, wo vorher ein Leprakranker drin war, dann hast du immer noch eine sehr gute Chance, dich anzustecken. Also es ist was wirklich Gefährliches. Und deswegen wurde das im Alten Testament schon ganz klar geregelt. Wenn jemand diese Krankheit hat, dann muss der unter totale Quarantäne. Der darf mit keinem in Berührung kommen, der keine Lepra hat, damit er niemanden ansteckt. Und das heißt irgendwie, dass diese Krankheit nicht nur ein körperliches Todesurteil war, wo man davon ausgehen konnte, dass man es nicht überleben wird, sondern dass diese Krankheit vor allem auch so ein soziales Todesurteil war. Denn Leute, die Lepra hatten, mussten sich besonders anziehen, die mussten einfach so ein paar Lumpen nur tragen, die durften jetzt nicht irgendwie ordentlich und reich gekleidet sein. Die hatten oft eine Bimmel dabei, so ein Glöckchen, mit dem sie gebimmelt haben, wenn jemand vorbeikam. Und sobald sich ihnen jemand auf eine gewisse Entfernung genähert hat, 10 Schritte oder so, mussten sie auch noch unrein, unrein, unrein rufen. Also total bitter. Ich bin froh, dass Kranke heutzutage etwas besser behandelt werden als da. Ich meine, stell dir vor, irgendwie du hast eine Erkältung oder Masern oder so und du musst am Straßenrand sitzen, dann kommt einer vorbei und du rufst unrein, 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 damit er bloß nicht kommt, um sich anzustecken. Und im Alten Testament war das ein ganz klares Gesetz: wenn du einen Aussätzigen anfasst, dann galtest du selber als unrein. Da musstest du dich auch erstmal eine Woche oder ich weiß nicht genau wie lange zurückziehen, bis klar war, dass die Krankheit nicht ausbricht, und dann konntest du wieder unter Leute gehen, aber vorher warst du auch unrein. Und jetzt passiert im Neuen Testament irgendwie etwas ganz Fantastisches, nämlich Jesus kommt und er hat überhaupt keine Angst, Leprakranke anzufassen. Er hat keine Berührungsängste, er hält die Leute nicht auf Distanz, sondern er gibt einige Geschichten, wo er hingeht, wo er mit den Leuten redet, wo er ihnen sogar Hände auflegt. Und was passiert ist, nicht, dass Jesus davon unrein wurde und sich zurückziehen musste, sondern dass die Leprakranken rein geworden sind und dass sie geheilt waren. Also so ist es erstmal zu erklären, dass die nicht nah an ihn rangekommen sind. Die haben sich einfach an das gehalten, was sie machen mussten, und haben sich nicht getraut, näher zu Jesus hinzugehen. Und ich habe heute einen Punkt, den ich wahrscheinlich noch nicht mal groß auswalzen möchte, aber den ich gestern auch nicht gepredigt habe beim Heilungsseminar, der mir aber irgendwie so in den letzten 2 Monaten oder 3 Monaten immer wichtiger geworden ist. Nämlich, es gibt so eine Dimension von Heilung, die wir meistens übersehen, aber die für die Gemeinde eigentlich total wichtig ist. Wir reden immer davon, körperliche Heilung, dass das eine tolle Sache ist und sind super begeistert, wenn was passiert. Gestern eine Geschichte gehört, auch aus Kasachstan, wo jemand seine Hörgeräte nicht mehr braucht. Und ich dachte so, wow, Hammer, irgendwie, das ist genau das, was ich erleben will. Also das ist eine Dimension, die wir immer auf dem Schirm haben. Und dann gibt's auch noch so diese Dimension von innerer Heilung, dass wir uns freuen, wenn Leute mit Depressionen frei werden oder wenn Ängste verschwinden, wenn irgendwelche Gebundenheiten weggehen und Leute keine Drogen mehr nehmen müssen, wenn dieses ganze Innerliche passiert. Aber ich meine, dass es noch so eine Dimension von Heilung gibt, die Jesus dauernd gelebt hat, gerade irgendwie, wenn es um Aussätzige gegangen ist. Und ich bezeichne das mal so als soziale Heilung. Dass es in jeder Gesellschaft eigentlich Leute gibt, die sind ausgestoßen. Es gibt in jeder Gesellschaft Leute, mit denen will keiner was zu tun haben.
mit denen kann auch keiner was zu tun haben, denn wenn du mit denen rumhängst, mit diesen komischen, verlotterten Kids irgendwo, dann kriegst du Ärger. Dann werden dich Leute fragen, was ist denn mit dir los, dass du mit diesen Menschen irgendwie zusammen bist. Und ich glaube, was Jesus vorgelebt hat und was wir als Gemeinde auch vorleben müssen, ist, dass wir keine solcher Schranken akzeptieren und dass wir dafür eintreten, dass auch eine soziale Heilung möglich ist. Und dass es möglich ist, dass Leute, die das schwarze Schaf ihrer Familie gewesen sind, immer, schon seit Jahren, seit Jahrzehnten oder so, dass sie es erleben können, dass Heilung in ihre Familie kommt und dass sie wieder ganz normal angenommen werden von den Ihrigen und dass die Familie wieder zusammenwächst. Oder dass die Leute irgendwie, die in der Stadt, die Ausgestoßenen sind, dass sie auf einmal irgendwie von Jesus verändert werden, dass sie das Evangelium verstehen, dass sie in die Gemeinde reinkommen und dass sie auch wieder in die Stadt reinkommen und angesehen werden und dass diese Brücken abgebrochen werden. Und eigentlich ist das einer der größten Aufträge, die wir als Gemeinde haben, etwas, worüber Jesus eigentlich, oder was Jesus immer vorgelebt hat, nämlich zu denen zu gehen, die keiner haben will. Die besten Freunde Jesu waren niemals irgendwie die angesehenen Leute, die ein paar sind von denen auch mitgegangen und er hat natürlich nichts gegen die gehabt. Aber die Leute, mit denen Jesus am meisten zusammen gewesen ist, waren Säufer, Prostituierte, Zöllner, mit denen damals keiner was zu tun haben wollte, die ganz unten waren auf der sozialen Leiter. Und das waren immer irgendwie die Freunde von Jesus. Und überall eigentlich, wo Jesus aufgetaucht ist, die Leute, die gar keinen Bock auf ihn hatten, das waren die Angesehenen, das waren die super Frommen. Die konnten nichts mit ihm anfangen. Aber überall, wo er war, waren auf einmal irgendwie die Nutten um ihn rum. Überall waren auf einmal irgendwie die Zöllner um ihn rum. Alle Ausgestoßenen waren da und haben sich darüber gefreut, dass Jesus ihnen ein Evangelium bringt, dass Gott sie sieht und dass Gott gerade für sie da ist. Und vielleicht ist das nur deshalb so ein Punkt, weil mir das als Jesus-Freak so auf dem Herzen liegt. Ich bin ja Pastor einer Jesus-Freak-Gemeinde. Und wir haben immer gesagt, dass Gott sich in besonderem Maße den Verarschten und Kaputten und links liegen gelassenen in der Gesellschaft zuwendet. Und vielleicht ist das einfach deswegen so ein bisschen in meiner geistlichen DNA drin, dass ich auch gar nicht anders kann, irgendwie als das hochhalten und wichtig empfinden. Aber ich wollte wenigstens diese Dimension mal reinbringen und euch dafür sensibilisieren, dass Jesus vielleicht auch in dieser Gemeinde das machen möchte, dass soziale Unterschiede überwunden werden. Und dass gerade irgendwie Leute erreicht werden, auch die keiner erreicht. Und dass ihr eine Liebe habt für jeden Menschen, ganz egal, ob es jemand ist, der hundertprozentig zu euch passt oder ob es jemand ist, der überhaupt nicht irgendwie zu euch passt und wo trotzdem Gottes Liebe euch dazu treibt, wie gerade mit diesen Menschen zusammen zu sein und gerade diesen Menschen zu erreichen. Und ich kenne eure Gegend jetzt eigentlich überhaupt nicht. Also ich kenne auch eigentlich so von der Infrastruktur her immer mehr Städte als so ländliche Gegenden. Aber ich vermute mal, dass es eigentlich vom Herzen der Menschen nicht anders ist. Und bei uns im Ruhrgebiet und im Bergischen Land und wo ich halt viel unterwegs bin, ist es eigentlich so, dass es viele Volksgruppen gibt, um die sich keiner kümmert und wo keine Kirche und Gemeinde wirklich aktiv wird, die keiner erreicht und wo auch viele so ein bisschen Angst vorhaben. Das sind dann gerade zum Beispiel Ausländer, irgendwie gerade so muslimische Ausländer, irgendwie wo man sich nicht so richtig traut und Manschetten hat und nicht so diese Liebe da ist und wo eigentlich überhaupt keine soziale Heilung passiert. Oder oft so in den Großstädten sind das dann vielleicht so die richtig drogensüchtigen Kids und Punks und Skinheads und was es da so alles gibt, wo auch irgendwie keine soziale Heilung passiert, sondern man bleibt immer irgendwie als Gemeinde in der eigenen Schicht und bringt die Liebe Jesu gerade da nicht hin. Und das ist echt so ein Brennen eigentlich auf meinem Herzen, dass gerade solche Leute erreicht werden, weil es, glaube ich, ein Wahnsinnszeugnis ist für die Welt drumherum. Jesus sagt, an eurer Liebe werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich meine, dass die Liebe sich gerade da eigentlich am deutlichsten zeigt, wo man Menschen erreicht und mit ihnen gemeinsam auf dem Weg ist, die eigentlich völlig anders ticken als man selbst. Und das sagt Jesus ja irgendwo auch, dass es keine große Liebe ist, Leute zu lieben, die einen zurücklieben. Das ist aber was ganz, ganz anderes ist, wenn man in Gottes Liebe Leute erreicht und mit ihnen unterwegs ist, die anders sind als man selber und die diese Liebe vielleicht gar nicht so großartig erwidern. Aber das ist so die letzte Dimension eigentlich von Heilung, die ich gar nicht irgendwie erwähnt habe, wo ich gar nicht drüber gepredigt habe, aber was mir gerade nochmal echt sehr, sehr aufs Herz gelegt worden ist, euch das wenigstens zu sagen, wie das, dass es möglich ist, dass man eine ganze Stadt verändern kann mit der Liebe Jesu, dass es möglich ist, eine Stadt völlig umzukrempeln und alle gesellschaftlichen Unterschiede zu überwinden und alles irgendwie in einem Leib, nämlich im Leib Jesu, zusammenzufassen. Und ich habe das auch noch nie so wirklich hundertprozentig gesehen, aber ich glaube das. Und ich fände das total toll. Ich möchte super gerne mal in eine Gemeinde reinkommen, wo du so einen ganz assigen Punker sitzen hast, irgendwie mit Iro und stinkend und wie diese Leute halt so sind. Ich habe keine Vorurteile, ich war ja selber mal fast einer. Und daneben sitzt irgendwie so der Bankdirektor im 5.000-Euro-Designer-Anzug und beide verstehen sich gut irgendwie und beide können nach dem Gottesdienst zusammen beten und Abendmahl feiern und danach gehen sie wieder ihrer Wege und sind in ihren jeweiligen Kulturen drin. Aber man merkt einfach, dass Jesu Liebe da ist, die alles überwindet, alle Unterschiede überwindet. Ach, das wäre cool, das wäre richtig toll. Ey, und so ein wichtiger Punkt ist an der ganzen Sache, ist, dass Jesus diese Aussätzigen überhaupt nicht abgewiesen hat, sondern er hat gesagt, okay, ich brauche euch noch nicht mal zu berühren, aber jetzt geht einfach hin, zeigt euch dem Priester und sie damit geheilt hat. Man musste als Aussätziger zum Priester gehen, es gab keine Ärzte in unserem Sinne wie heute, sondern die mussten zum Priester gehen und der Priester hat sie untersucht und hat dann entweder gesagt, du hast keinen Aussatz mehr und du bist jetzt rein und kannst wieder ein normaler Teil der Gesellschaft sein, oder aber du hast weiterhin Aussatz und deswegen hast du hier deine Bimmel wieder und du musst leider irgendwie weiter bimmeln und unrein rufen. Kann man nichts machen, komm in ein paar Jahren nochmal wieder. Und sie sind also auf dem Weg dahin gewesen und irgendwann auf dem Weg passiert das Wunder. Und das ist so eine Sache, die mir zeigt, wie wichtig es ist, dem Wort Jesu zu vertrauen. Denn ich schätze mal, wie das die Aussätzigen, die hätten es lieber anders gehabt. Also ganz ehrlich, jeder von uns hätte es lieber anders gehabt. Die haben eigentlich gewollt, dass Jesus kommt und Hand auflegt und irgendwie ein bisschen Sprachen betet oder sonst was macht und dann auf einmal irgendwie fällt alles an Aussatz von ihnen ab, es kommt wieder frische Haut da und sie sind geheilt. Und stattdessen macht Jesus etwas super Schwieriges und sagt, okay, ihr müsst selber glauben, ich sage euch einfach, ihr werdet rein und ihr geht jetzt zum Priester mit all eurem Aussatz, genauso wie ihr jetzt ausseht, geht ihr zum Priester und stellt euch da vor. Und das ist eine Sache, die ist super schwer. Es ist super schwer, auf Gottes Wort hin zu handeln, bevor man irgendetwas sieht. Und ich bitte euch mal, euch das vorzustellen, wie das sein muss, wenn du mit deinen neuen aussätzigen Kollegen unterwegs bist zum Priester. Und der wohnt vielleicht 10 Kilometer weit weg oder keine Ahnung, wie weit der weg ist, aber du läufst und läufst und läufst. Und dann guckst du nach links zu deinem Kollegen Levi, mit dem du schon seit Ewigkeiten betteln gehst. Und du siehst, der hat immer noch seinen Aussatz. Der sieht immer noch aus wie vorher. Und du denkst, ja, ob das so richtig klappt mit Jesus. Und du gehst weiter. Und dann kommt so dieser ganz schwierige Gedanke in dir auf. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie beim Priester klingel? Und es hat sich immer noch nichts verändert und ich habe immer noch überall diese Flecken und mein Finger fehlt immer noch. Das sind Sachen, die bei Aussatz schnell passieren. Und ich stehe dann da irgendwie und der Priester schickt mich irgendwie gleich wieder weg. Und es ist so schwer, oder es fällt uns oft so schwer, im Glauben zu wandeln, obwohl wir wissen, dass Jesus uns ein Wort gegeben hat und obwohl wir eigentlich wissen sollten, dass Gott es durchzieht. Und ich meine, Henny wird es wahrscheinlich bestätigen können. Es ist so schwer, wenn du weißt, dass du ein Talent hast und du kommst und kommst und kommst nicht rein und dann darauf zu vertrauen, dass Gott weiterhin treu ist und 17 Jahre irgendwie darauf zu warten, bis das endlich kommt, was prophetisch in dein Leben hineingesprochen worden ist und wo du weißt, dass das wahr ist. Es ist so schwer, oft daran festzuhalten. Und das ist irgendwie etwas, was ich vielen von euch sagen will. Ich meine, ich kenne kaum einen von euch persönlich, aber ich glaube, dass einige Leute da sind und Jesus hat dir etwas gesagt. Und es ist vielleicht schon 2 Jahre her. Und du bist auf dem Weg zu deinem Priester. Du bist bereit, auf dem Weg dazu, dich vorzustellen. Und es kommen diese ganzen Zweifel. Und es kommt immer wieder in dir hoch, dass du dich fragst, ist das wirklich die Realität? Ist es wirklich so, dass du das Wort Gottes trägst? Ist es wirklich, dass Jesus es einhalten wird und dass es passieren wird? Und dann möchte ich das gerne als Ermutigung geben. Ja, es ist wahrscheinlich wahr. Und wenn du es wirklich von Gott gehört hast, ist es sogar hundertprozentig wahr. Und dann bleib dran. Bleib auf dem Weg. Glaub weiter dafür. Lass nicht zu, wie das Wort aus deinem Herzen geklaut wird, sondern geh weiter darauf zu, damit du das erlebst, was Jesus machen will in deinem Leben. Und es ist oft so eine Albtraumvorstellung von mir, wie viele Wunder Jesu hätten aufgehalten werden können. Ich meine, was wäre passiert, wenn diese 10 Aussätzigen nach 5 Kilometern gesagt hätten und hätten noch 2 Kilometer irgendwie zu ihrem Arzt oder zu ihrem Priester zurücklegen müssen. Aber was wäre passiert, wenn sie nach 5 Kilometern gesagt hätten, das hat ja nicht funktioniert und wir gehen jetzt einfach wieder unserer Wege. Wir gehen unserem alten Handwerk nach, wir holen unsere Glöckchen wieder raus und wir betteln und wir gucken, was passiert und vielleicht gehen wir irgendwann nochmal zu Jesus oder seinen Jüngern, vielleicht klappt es ja dann. Und ich sage euch, was passiert wäre? Nix. Die wären nicht geheilt worden. Und ich meine, dass es super vielen Leuten von uns so geht. Wir gehen auf ein Ziel zu und zwischendurch verlässt uns irgendwie der Mut und wir kehren wieder um oder gehen unsere eigenen Wege und erleben nicht, dass das passiert, was Jesus für uns hat. Ich habe als Kind habe ich mal einen Witz gehört, ich merke mir keine Witze, aber den habe ich mir irgendwie gemerkt. Und zwar sind das so, 2 Leute brechen aus einer Irrenanstalt aus und um die Anstalt herum sind 100 Mauern insgesamt. Und die sind total motiviert und springen über die erste Mauer und über die zweite und über die dritte und sie sind irgendwie immer weiter auf dem Weg und haben irgendwie das Gefühl, dass es wahrscheinlich bald klappen wird. Und irgendwann so bei der 80. Mauer werden sie echt super müde. Und sie quälen sich noch einfach über ein paar weitere Mauern und dann irgendwie bei der 90. Mauer sagt irgendwie schon der eine zum anderen, du, ich glaube, wir packen das nicht. Und der andere motiviert ihn nochmal und sie springen nochmal über so ein paar Mauern. Und dann bei der 99. Mauer sagen sie sich dann schließlich, hey, das klappt irgendwie gar nicht und lass uns wieder umkehren. Und ich glaube, dass es einfach vielen von uns so geht. Wir nehmen super viele Hürden, aber erreichen trotzdem nicht das Ziel, weil wir uns irgendwann auf dem Weg ablenken lassen. Und deswegen sage ich dir das heute Morgen nochmal, lass dich nicht ablenken, bleib dabei, geh weiter auf das Ziel zu. Du wirst es erleben, dass es passiert und du hast es aber selber in der Hand, es auch nicht zu erleben. Und deswegen geh weiter darauf zu. Und dann kommt das Letzte. Irgendwann auf dem Weg gucken sie sich an und sie sehen, es verändert sich. Und sie gehen weiter. Und es verändert sich immer mehr. Super spannender Moment. Auf einmal irgendwie wird die Haut rein. Gliedmaßen, die schon abgegangen sind, erneuern sich wieder. Boah, total spooky. Also je weiter sie gehen, irgendwie umso mehr bildet sich das alles zurück. Und es ist ja meine persönliche Überzeugung, dass es irgend sowas wie so ein himmlisches Videoarchiv gibt und dass Gott einfach so besonders spannende Momente irgendwie mit einer Handycam aufgenommen hat. Und es gibt so viele Geschichten, wo ich mir echt vornehme, sobald ich im Himmel ankomme und sobald ich genau vor Gott stehe, werde ich sagen, Gott, lass mich in deine Videothek gehen. Ich möchte es sehen, wie es passiert ist, dass diese 10 Aussätzigen immer mehr geheilt wurden. Und irgendwann ist die Heilung komplett. Und die Leute drehen durch. Ich meine, das musst du dir vorstellen. Da ist eine Krankheit, die hat dein ganzes Leben zerstört. Die hat dich aus der Gesellschaft rausgehauen. Die war dein Todesurteil. Du wusstest, du wirst daran sterben. Du wusstest auch, du wirst nie ein normales Leben haben. Und jetzt auf einmal ist alles vorbei. Wie so ein böser Traum, aus dem du aufwachst, nachdem du 35 Jahre drin gesteckt hast. Und du bist total geheilt. Und 9 von denen machen etwas, was eigentlich gemein ist, aber was ich super gut nachvollziehen kann, nämlich sie gehen nicht nochmal zurück, sie denken gar nicht daran, zu Jesus zu gehen und sich bei ihm zu bedanken, sondern die ticken einfach aus vor Freude und gehen wahrscheinlich zu ihren Familien zurück oder gehen vielleicht auch den Weg zu Ende zum Priester, um das bestätigen zu lassen, dass sie tatsächlich geheilt sind und vergessen einfach, zu Jesus zurückzukommen und ihm dafür zu danken, was passiert ist. Aber einer dieser Aussätzigen ist anders. Einer dieser Ex-Aussätzigen, müsste man eigentlich sagen. Einer dieser Ehemaligen ist anders und er geht zurück und sein Herz ist so voller Freude, dass er auch gar nicht anders kann, als Gott mit lauter Stimme zu loben. Und der Typ war kein Deutscher, das kann man natürlich schon mal ganz deutlich sagen, denn Deutsche würden niemals Gott mit lauter Stimme loben. Ich schätze, der Typ war wahrscheinlich auch so ein Afrikaner irgendwie, der richtig laut sein konnte und der sich echt gefreut hat und der auf dem ganzen Weg zurück sich heiser geschrien hat und schon Halleluja, danke Gott, dass du das gemacht hast, und er ist noch mehr ausgetickt als die anderen 9 Aussätzigen. Und irgendwann kommt der da an und er sieht Jesus und ihm fallen auf einmal gar keine Worte mehr ein und der fällt ihm vor Jesus auf die Knie und sagt, danke, dass du das gemacht hast, und ist total begeistert. Und Jesus wundert sich. Ah, das sind immer diese Stellen irgendwie. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir stellen uns Jesus immer so ein bisschen astral vor, irgendwie so ganz seltsam und emotionslos. Aber ich glaube, dass das so eine Situation war, wo Jesus da gestanden hat und sich am Kopf gekratzt hat. Und sich gewundert hat. Und sich dann zu seinen Jüngern umwendet und sagt, komisches Ding. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 10. Und es kommt nur einer zurück. Und der ist noch nicht mal ein Jude, der ist ein Samariter. Samariter mochte damals kein Mensch, außer den Samaritern natürlich. Und er wundert sich auch, der ist der Einzige, der zurückgekommen ist und sich bedankt. Und ich glaube, dass die Menschen so sind, die haben sich in 2000 Jahre Geschichte, haben sie sich kein bisschen verändert. Es gibt so super viele Leute, die Gott an irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens erlebt haben und die es einfach wieder vergessen. Die dann weitergehen, ihr normales Leben weiterleben und es vergessen, zurückzukommen zu Gott und sich dafür zu bedanken, was bei ihnen eigentlich passiert ist. Ach, erlebe ich eigentlich so oft, wenn ich mit Leuten rede, irgendwie, ne, die eigentlich überhaupt nicht so mit Gott am Start sind, und dann hast du so ein evangelistisches Gespräch und auf einmal kommt dann so, ja, als ich 16 war, da habe ich das auch erlebt. Ich war irgendwie krank und dann hat meine Großmutter gebetet und dann ist es mir auf einmal wieder gut gegangen. Oder als ich 20 war, da hatte ich so einen komischen Traum und ich habe gemerkt, dass Gott in mein Leben spricht, aber ich habe es irgendwie wieder aus den Augen verloren. Und es ist so häufig, dass Leute etwas erlebt haben mit Gott, aber dass sie nicht dankbar gewesen sind. Und dann ist was ganz Komisches passiert, nämlich die Erfahrung ist ihnen geklaut worden. Und das ist so eine Sache, die wir nicht vergessen sollten, wenn wir Christen sind, dass die Sachen, die wir mit Gott erlebt haben und die Potenzial hätten, unser Leben nachhaltig zu beeindrucken, dass sie uns verloren gehen, wenn wir es nicht in Dankbarkeit festhalten. Das werte ich mal als ein Amen. Deswegen, hinter euch steht das müsst ihr nachher nochmal lesen, Psalm 103, Verse 1 bis 3, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und es ist unglaublich, was unsere Seele für eine Kapazität hat, Gutes zu vergessen, was man uns getan hat. Also wie schnell kommt man da rein, dass man irgendwann an so einem Punkt seines Lebens angekommen ist, wo man denkt, mir hat niemals irgendjemand irgendwas Gutes getan. So Gemeindemitarbeiter kriegen das irgendwie ganz schnell hin. Ich putze seit 3 Jahren und keiner hat sich jemals bei mir bedankt. Ich habe auch noch nie Gott gemerkt. Ich habe noch nie irgendwas im Gottesdienst gespürt. Noch nie hat mein Pastor mich zum Essen eingeladen. Noch nie ist dieses passiert. Noch nie ist jenes passiert. Und eigentlich geht es mir total schlecht. Und im Grunde genommen haben sie super viel erlebt, und wenn du da mal ein bisschen nachhakst oder vielleicht so dein eigenes Tagebuch rausholst, wo du ein paar Erlebnisse aufgeschrieben hast, die sie schon mit Gott hatten, dann könntest du ihnen das zeigen, dass es das gelogen ist. Aber in dem Moment können sie sich trotzdem nicht dran erinnern. Und es ist echt so wichtig, dass wir eine Routine von Dankbarkeit haben, dass wir immer wieder irgendwie die Sachen, die wir mit Gott erlebt haben, ihm auch zurückgeben und ihm dafür danken, was wir erlebt haben, damit es uns nicht geraubt wird, sondern damit es wirklich Teil unserer Erinnerung bleibt und wir es nicht wieder verlieren. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass ihr Erntedankgottesdienste macht. Das ist so eine Idee, die werde ich vielleicht sogar mal übernehmen. Vielleicht machen wir auch mal einen in Remscheid. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Kirchenfest überhaupt gibt. Nee, doch, warte ich schon mal. Ich war mal in einer Berufsschule, ne, irgendwie hab da gepredigt und dann fragte die Lehrerin da so, sag doch mal irgendwie 3 kirchliche Feste. Und dann kam Ostern, Weihnachten und Valentinstag. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und das Schlimme war, Valentinstag habe ich natürlich gesagt. Nein, das stimmte nicht. Aber es ist gut, irgendwie immer wieder mal zurückzublicken auf dein Leben und Gott für die Sachen zu danken, die er in deinem Leben gemacht hat. Und es ist auch gut, dass ihr Zeugnisteile habt und dass ihr anderen davon erzählt, was Jesus in eurem Leben gemacht hat. Denn es ist total aufbauend. Und wir brauchen es eigentlich in jeder Gemeinde, dass so eine Kultur der Dankbarkeit und des sich Erinnerns da ist an das, was Gott gemacht hat. Damit wir nicht irgendwie in diese komische Denkfalle reinkommen, dass wir immer nur das wissen, was Gott gerade nicht gemacht hat und die letzte Enttäuschung immer wieder wiederkäuen, sondern dass wir uns einfach an das erinnern, was positiv ist, dass wir das feiern können, was Jesus gemacht hat. Denn das wird uns letzten Endes dafür öffnen, dass wir andere Sachen wieder mit ihm erleben werden. Wenn du in der Kultur der Undankbarkeit bist und nur das weißt, was nicht passiert ist, dann wirst du nicht den Glaubensmut haben, für Leute zu beten oder dich auf Jesus richtig einzulassen und bist damit nicht in einer Position, dass du mehr mit ihm erleben kannst. Aber solange Dankbarkeit da ist und du in deinem Herzen die Erinnerung wachhältst an das, was Jesus macht, wirst du auch motiviert sein, weiterzugehen, weil du weißt, dass das, was einmal geklappt hat, dass es wieder klappen wird. Wenn Jesus dich einmal irgendwie aus finanziellen Schwierigkeiten rausgeholt hat, warum soll es nicht ein zweites Mal klappen? Wenn er dich einmal von etwas geheilt hat, warum nicht ein zweites Mal? Wenn du einmal erlebt hast, dass jemand gläubig geworden ist durch dich, warum nicht ein zweites Mal? Und deswegen, wenn du das wachhältst in dir, wenn das eine Erinnerung ist, die du immer wieder durchleben kannst, dann wird sie dich prägen und wird dich öffnen dafür, dass du mehr mit deinem Herrn erlebst. Ja, und das wünsche ich euch. Amen.